Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts.
Nerdship.
An meiner Seite David Füllicki.
Nerdship.
Nach langer Zeit Stefan Scholz.
Hallöchen.
Ich bin's.
Halt's Maul.
Und Michael Wild.
Hallo Leute.
Halt's Maul.
Wollt ihr euch nochmal vorstellen? Dave braucht sich nicht mehr vorstellen, der war jetzt letzten 1000 Mal dabei.
Was kannst du mir sagen? Stefan Scholz, Breathe Artist, das war's.
Sag mir was auf Englisch, Stefan.
Hello,
I'm Stefan.
Ganz viele Jahre lang geübt.
Erzähl doch mal was, wo du die letzten Jahre warst, seit dem Horrorfilm-Podcast.
Irgendwo in der Grube verschollen. Das nennen auch viele Leute England. Furchtbare Gegend.
Ich habe heute Morgen, oder war das gestern Abend, gelernt, dass man in London jetzt keine Wohnungen mehr kriegt.
Ja, gentrifiziert.
Weil da viele Investoren einfach die Wohnungen aufkaufen.
Okay. Ja, also die Londoner...
Ich habe mich gefragt, wenn Stefan das so scheiße findet, warum machen die das dann?
Die Londoner Innenstadt war, glaube ich, die erste in Europa, die von einem Unternehmerbund aufgekauft wurde. Und die haben das halt komplett durchgentrifiziert und haben sich dann halt aber auch darum gekümmert, dass das gut verwaltet wird. Das heißt, die Londoner Innenstadt, die ich vor, ich weiß nicht, weit über 10 Jahren mal besucht habe, die war ein ziemliches Drecksloch und mittlerweile ist das halt echt schön, es hat so einen gewissen Style, ist alles modern, aber das ist halt alles in Unternehmerhand und die Londoner Stadtverwaltung muss sich da raushalten, ne? Die haben halt sozusagen die Rechte an ihrer eigenen Stadt zum Teil verkauft und diese Investoren, diese ganzen Leute aus der Wirtschaft, die stellen da auch ihre eigene Polizei, eigenes Sicherheitspersonal und so weiter. Und dadurch hast du dort halt auch eine sehr geringe Verbrechensquote, es ist alles schön, es ist alles top sauber und so weiter. Aber naja, und das ist jetzt gerade so der Weg, den viele Städte in Europa gehen. Und ich würde mir das für Chemnitz wünschen, aber niemand möchte in Chemnitz investieren.
Und was genau heißt Gentrifizierung? Für die Leute, die das Wort noch nicht gehört haben.
Ach Michael, das kann man nicht erklären. Das ist mir jetzt so ein Gefühl. Was ist denn das Thema? Das ist
herzlich willkommen zum Makler-Podcast.
Heutiges Thema...
London.
Heutiges Thema ist Death Note.
Death Note.
Damit hättet ihr nicht gerechnet.
Der Manga oder der Anime?
Death Note, da geht es nämlich um einen, der immer so Notizen schreiben muss, weil er ganz schlecht hören kann.
Ja, genau.
Er hat aber nicht verstanden, dass er das nicht schreiben muss, sondern dass die anderen Leute immer Notizen schreiben müssen. Weil er ist.
Man spricht dann manchmal Death Note aus und da geht es um mein Tagebuch. Baby. Nein, jetzt mal zusammenfassen. Ich möchte, dass der Michel, als jemand, der, glaube ich, noch nie bei dem Podcast dabei war, eine Zusammenfassung zu Death Note macht, ohne dumme Witze zu machen. Weil das ist nämlich unser Problem, dass wir beim Nerdship-Podcast nie so richtig einfach mal zusammenfassen, um was es fucking nochmal geht. Dann geht's erst mal 10 Minuten um Gentrifizierung in der Londoner Innenstadt. Ich schalte schon lange ab. Aber die drei, die jetzt noch dabei sind, die müssen jetzt mal erfahren, was dieses Death Note ist.
Die drei dabei sind wir.
Okay, Death Note ist eine japanische Manga-Serie, in der es um den Schüler Light Yagami geht, der eines Tages eine Art Buch auf der Straße findet, das einem Todesgott, einem Shinigami, gehört. Und wenn man in dieses Buch schreibt, dann wird derjenige, dessen Namen geschrieben worden ist, sterben. Und Light Yagami hat sich vorgenommen, erstmal alle bösen Menschen auf der Welt in dieses Buch zu schreiben.
Das ist die grobe Zusammenfassung.
Ja.
Und ja, ich meine, dann kommt halt irgendwann noch dieser Superdetektiv namens L auf den Plan und versucht, den Übeltäter, der alle Menschen gerade umbringt, auf die Schliche zu kommen.
Alle bösen Menschen.
Wobei das dann natürlich auch wieder aus seiner Sicht die bösen Menschen sind. Also
ja, es geht ja doch auch so ein bisschen um diese Frage, sollte man böse
offen, also es geht ja um Serienkiller, das sind ja also die, die ja dann wirklich
zunächst
die eh großteils zum Tode verurteilt, obwohl, naja, bei Death Note ist das ein bisschen schwierig, weil das sich nicht an so die echte Welt hält. In Japan gibt es ja auch die Todesstrafe.
Ja. Aber der.
Aber es geht halt um, naja, Serien. Ja. Also nicht um Serienkiller, aber es geht um Leute, die halt wirklich.
So stark kriminell.
Ganz böse waren. Auch Leute selber
umgebracht. Vergewaltiger. Schlimme Räume.
Genau.
Diese sagen jetzt wie einer, oh, der hat der Tüte Chips geklaut, Death Note.
Ja, aber im Prinzip die moralische Instanz, die entscheidet, ist halt Light Yagami. Der halt sagt, ja, der verdient das zu sterben.
Wobei, das ist jetzt die grobe Zusammenfassung, aber Death Note nimmt ja dieses Grundsetting und holt ja wirklich jeden Tropfen raus. Das ist ja auch das Interessante an Death Note. Viele sagen ja auch, das ist vielleicht der beste Manga, der je erschienen ist. Werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen, aber ich weiß noch gerade, als das rauskam, nämlich Anfang des Jahrtausends, 2000 bis 2005, glaube ich, da war das schon so Common Sense, ja, Death Note ist gerade der State of the Art. Das ist genau das, wo sich alle jetzt dran orientieren müssen, was Qualität sowohl inhaltlich als auch optisch anbelangt. Und das ist ja aber auch nur das Grundsetting. Der hat halt das Notizbuch des Todes. Was würde der Leser damit machen? Das ist natürlich interessant, dass du dich das halt immer wieder auch fragst. Ist Light Yagami wirklich eine legitime Hauptfigur, mit der du mitfiebern kannst, weil er doch so viele Leute auf dem Gewissen hat und auch teilweise natürlich dann auch gute Menschen umbringen muss, um seine großen Ziele zu erfüllen? Und es ist ja auch wirklich so, dass er in der Geschichte auch immer wieder als böse dargestellt wird, aber du kommst dir nicht umhin, Empathie für ihn zu haben. Und dann wird aber auch wirklich alles, was irgendwie das Thema Death Note tangiert, in diesen insgesamt 12 Bänden, die es gibt, irgendwie mal thematisiert. Und deswegen ist es halt auch ein sehr verkopftes, regelwerklastiges Etwas. Wirklich ein Epos, wo die Regeln des Death Note ausgelotet werden. Und da wird ja dann auch die Frage wirklich noch zum Tragen kommen. Was ist, wenn die schlimmen Kriminellen mal ausgehen zum Beispiel, oder was ist, wenn so Gelegenheit macht, diebemäßig, dass Death Note doch auch mal zweckentfremdet werden kann, um halt letztendlich ein größeres Ziel zu erreichen, und dann sterben ja auch schon relativ früh die ersten Unschuldigen, nur damit Light halt mit seinem eigentlichen Ziel fortfahren kann. Und das ist halt immer wieder so diese große moralische Frage, die gestellt wird, die auch die Autoren offiziell selbst nicht beantworten wollen, nämlich Obata und Ober. Sollte aber vielleicht noch kurz ansprechen.
Bevor wir weiter vorfahren, wie machen wir das eigentlich mit Spoilern?
Ich würde sagen, wir versuchen erstmal so lange wie möglich ohne Spoiler, aber ich glaube, bei Death Note bist du spätestens, wenn du so in Richtung Band 2 reinkommst, schon in einem Territorium, da kannst du inhaltlich nichts mehr erzählen, ohne zu spoilern. Weil das einfach so essentiell
verbunden ist. Einfach Spoiler machen.
Wir können es ja so machen, wir machen die erste große Story-Arc, beziehungsweise die erste Hälfte, was ja viele so als Sinneinheit nehmen, sozusagen die L-Geschichte, und dann halt die zukünftigen Sachen, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. Da kommen
wir wir lassen sozusagen die eine große Frage beantworten wir erstmal nicht, und dann beantworten wir aber und dann
sprechen
wir
weiter. Ja, und dann kommt der Rest,
sozusagen der Breaking Point.
Genau, die große Kehrtwende, wo auch... kommen wir dann später vielleicht noch näher drauf zu sprechen, wahrscheinlich nicht, weil wir das bis dahin vergessen haben, wo auch tatsächlich viele Leser ausgestiegen sind zu dem Punkt. Kann man ja auch drüber streiten. Ganz kurz noch was zu den Autoren sagen, Oba und Obata. Ich habe Obata letztes Jahr persönlich mal getroffen.
Okay.
Das war ganz schön, ist ein sehr sympathischer Typ und so ziemlich halt der... Es ist auf alle Fälle einer der besten Zeichner auf der Welt. Ob es der beste Manga-Zeichner ist, ist schwer zu sagen. Es gibt viele auf dem Niveau mittlerweile, aber hat auf alle Fälle den aktuellen Zeichenstil ganz extrem mitgeprägt. Und so viele Trittbrettfahrer haben versucht, diesen Obata-Stil in den letzten Jahren nachzumachen. Er ist halt schon immer noch der sich dann eher selber mal wieder überholt.
Und Stefan versucht gerade, den Obata-Haarstil nachzumachen.
Ja, genau. Das ist nur witzig, wenn man eine visuelle Ebene zu dem Podcast hat, was wir nicht
haben. Ich mein wallendes Haar.
Und wenn man weiß, was für eine Version er hat.
Für Michels Witz zu verstehen, der Obata hat keine Haare, Stefan hat keine Haare. So.
Hoho!
Okay, ja, Opa ist halt das große Mysterium, weil viele Leute auch behaupten mittlerweile, dass Oba eine Frau ist. Und es war was, ein Faktor, den hat man nie mit in Erwägung gezogen.
Also Oba war der Autor und Obata genau. war der Zeichner.
Genau, die beiden haben ja auch an mehreren Projekten zusammengearbeitet. Also
ja, und haben ja wieder einen zusammen.
Ja, primär war natürlich ein großes Projekt Bakuman dann nochmal im Anschluss, ja. was auch für mich der deutlich bessere Manga ist aus verschiedenen Gründen als Death Note. Aber es ist auch schwer, die zu vergleichen. Und das finde ich halt so interessant an den beiden, dass die mit Bakuman und Death Note, allein mit den beiden größeren Reihen, zwei so völlig verschiedene Sachen abgeliefert haben. Und Death Note ist sehr realistisch, das ist sehr verkopft, das ist sehr düster, das ist, ist unangenehm über weite Strecken einfach nur. Und Bakuman ist wirklich so ein lebensfrohes, quirliges, teilweise auch angenehm unrealistisches, teilweise auch wieder angenehm realistisches Ding, aber in einem anderen Zusammenhang realistisches Ding, wo es ja um praktisch die beiden selbst geht.
Ja, kann es halt aussehen, da ist die Geschichte mit den beiden selber. Also ja. Die Erfahrung von den beiden selber fließt halt in den Bakuman-Manga ein.
Vielleicht in Death Note aber auch.
Ja, ja vielleicht. Wer weiß, was die treiben so nach der Arbeit.
Ja, aber man kann halt schlecht jetzt daraus lesen, was jetzt mit Obata so richtig los ist. Also, ob das Mann oder Frau ist,
meinst du Oba?
Oba, ja, meine ich ja. Oba, also, die sollten sich da mal vielleicht andere Teams zusammenstellen, damit wir westlichen Rezipienten nicht so durcheinander kommen mit den komischen japanischen Begrifflichkeiten. Ja, Death Note. Haha. Ja. Lugie, dein erster Kontakt mit Death Note?
Also ich habe es bestimmt schon mal irgendwie irgendwo gesehen gehabt, aber ich kannte die Serie nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Berufsschule musste ich ja immer Blockunterricht haben. Ich bin immer nach Oldenburg gefahren und dann 3 Wochen am Stück in so einer Jugendherberge verbracht und da herrschte immer sehr, sehr viel Langeweile. Aber mein Mitkollege, der war immer gut vorbereitet und der hat immer halt einiges an Serienkram und so einen Scheiß illegal aus dem Internet sich geholt. Und ich weiß noch, dass ich so in so einer... Man war da sehr lethargisch und ich habe da auch teilweise einfach so im Bett den ganzen Tag einfach nur gelegen und nichts gemacht. Masturbiert oder nichts gemacht. Und... er hat das dann angefangen zu gucken und ich habe das immer nur ich habe es nur gehört, aber habe da schon mitgekriegt, aha, okay, das ist irgendwie eine coole Idee, so die erste anderthalb
gibt's das,
Folgen
gibt's oder
so.
Das auf Deutsch?
Das gibt's auf Deutsch, ja. Und habe dann so gedacht, ja, und dann habe ich halt angefangen das mit zu gucken, dann so ab Folge 2. Ich war ja dann auch so im Thema schon, weil ich es halt gehört habe. Und hab dann auch gesehen, aha, guck, das ist ja sogar schön gezeichnet.
Die Prämisse ist ja schon cool von Death Note, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist ja wirklich so ein Ding, was ich immer propagiere. Wenn du eine Geschichte machst, dann muss die in einem Satz den Leser oder Zuschauer, je nachdem welches Medium du bedienst, catchen. Und wenn du dir mal die besten Sachen in der Welt so anguckst, die haben in der Regel so ein Einsatzding, was dich sofort catcht. Und bei Death Note einfach nur Typ hat Notizbuch, mit dem er Leute umbringen kann, das musst du halt einfach mal angucken. Und mein erster Berührungspunkt war mit dem Manga und das war in meinen Anfangszeiten im Internet, was auch gleichzeitig so die Anfangszeiten in der deutschen Manga-Community waren. Und damals gab es noch das Comics in Leipzig Forum. Gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Das war damals so eins der großen Foren für die Manga-Szene. Und da wurde mal eine Zeit lang immer wieder auf Death Note angesprochen. Und ich weiß noch, da war eine deutsche Zeichnerin, die von irgendwelchen Lesern das Kompliment bekam, ja, dein Zeichenstil erinnert an Death Note. Was übrigens nicht stimmte, die hat bei weitem nicht so gut gezeichnet. Und da hat die gemeint, ja, danke, das ist ja ein super Loop. Mit diesen genialsten aller Mangaka verglichen zu werden, da dachte ich, okay, wenn die das sagt, genialste aller Mangaka, das solltest du mal reingucken. Und damals lief das noch relativ neu, da war, glaube ich, gerade erst das dritte Kapitel in der Shonen Jump erschienen. Und da habe ich direkt mal reingeguckt und damals war das noch nicht so einfach mit Scanlations und so weiter. Also wir reden hier von 2001 oder irgendwie grob in der Richtung 2002 vielleicht. Und wo ich dann aber mal die ersten Seiten gesehen habe, konnte ich mir auch überhaupt nicht herleiten, um was es da geht. Dann habe ich irgendwo mal so eine Synopsis des Stoffs gelesen und das war halt, wie gesagt, dieses, ja, das Notizbuch des Todes und was macht man dann halt damit. Und da dachte ich, ach, das klingt echt geil. Und bei mir war das dann so, bis ich das endlich mal lesen konnte. Ich habe wirklich gewartet, bis Tokyo Pop 2004, 2005 war das, glaube ich, die deutsch übersetzten Bücher rausgebracht hat. Und bis dann habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich hatte immer die Vorstellung, es wird darin halt um den Light Yagami gehen. Den hattest du ja schon auf Bildern manchmal gesehen. Und ich habe immer gedacht, das ist so eine Art Roadtrip, was der hat. Ich dachte immer, das ist halt ein Held, der halt immer im Anschlag das Notizheft hat und er erlebt immer ganz viele so kleine Abenteuer. Und in meiner Vorstellung war das total cool. Und ich war dann fast schon im negativen Sinne überrascht, als ich gemerkt habe, nee, das ist das komplette Gegenteil. Das ist total verkopft, das ist nicht so dynamisch, wie ich es mir gedacht hatte. Das dreht sich extrem im Kreis, es ist sehr viel innerer Monolog und Dialoge zwischen zwei Typen, die genau wissen, was der andere im Schilde führt, aber man versucht sich rhetorisch.
Aber genau wissen, aber er weiß auch, was ich tue. Ja, aber denkt er vielleicht nur, dass ich weiß, was er tut.
Und für seine Art ist das halt auch total interessant. Aber es ist halt nicht das, was ich erwartet hatte. Und durch meine Erwartungshaltung war ich halt am Ende auch ein bisschen enttäuscht. Ich musste mich erstmal drauf einlassen. Aber ja, ich denke heute noch, wenn ich jetzt so die 12 Bände rückwirkend betrachte, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt schon inhaltlich zu sehr drauf einzugehen, auch gerade jetzt habe ich nochmal mich ein bisschen so in diese ganzen Story-Arcs reingelesen. Das ist jetzt eher Zufall, es hat nichts mit dem Podcast zu tun gehabt. Und denke mir, ja, das ist schon sehr gut, aber ich finde trotzdem meine Version besser. Ich bin halt einfach besser als die.
Naja.
Ja, aber ganz ehrlich, was klingt denn für euch jetzt von Weitem, wenn ihr jetzt mal versucht auszuklammern, dass ihr die Serie komplett gelesen habt, was klingt denn für euch interessanter? Ständig wechselnder Schauplatz und immer wieder neue Herausforderungen oder dass die halt wirklich 7 Bände lang an einem Problem sitzen. Jetzt mal ein bisschen übertrieben natürlich.
Ja. Da möchte ich kurz einwerfen, wie ich zu Death Note gekommen bin. Und zwar bin ich eigentlich relativ spät zu der Serie gekommen. Da waren schon 6 oder 7 Bände draußen. Und da hat man auch ziemlich viel Werbung gesehen, wie der Hauptcharakter Light mit diesem Detektiv L an einer Kette hängen.
Ja.
Gut, Michael, nein,
Michael, damals. Wir haben auch Kinder. Fertig?
Ja. Damals wusste ich nicht, dass es auch noch dieses komische Klischee gibt wie Schonei oder so. Also ich habe mir da jetzt nicht sowas dabei gedacht, sondern dachte.
Michael ist das wichtigste deutsche Comic-Genre nur ein Klischee.
Ja, ey. Du schwulenfeindliches Schwein!
Ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
An deinen frauenfickenden Schwanz.
Ich fand das auch eigentlich schön, dass wir gerade so dabei waren, irgendwie so eine interessante Fragestellung hier in den Raum zu haben und dann hast du einfach unterbrochen und deine Geschichte erzählt. Jetzt hast du sogar vergessen,
wie du zu Death Note gekommen bist.
Ja, genau.
Wahrscheinlich halt irgendwie über die Schon-Eis-Szene.
Nein, genau, nicht oder? Über die Schon-Eis-Szene.
Du hast immer Werbung war da überall.
Den Boys Love Fanfiction von Yarina Mugashan.
Damals, glaube ich, 3 Jahre alt.
Es ist ziemlich schwer, meine schöne Lebensgeschichte hier
ja, jetzt erzähl.
Zu verbreiten, wenn ich
dir eine Woche. Weil du schwulenfeindlich bist, dann haben wir halt echt ein Problem.
Ja, das ist mir doch egal, ob ich schwulenfeindlich bin oder nicht.
Auf jeden Fall. Ist so irrelevant, dass
es nicht mich aussehen. Die Kommentare sollen über ihn richten, finde ich. Ja. Schreibt in die Kommentare, Michels Homophobie hot or not?
Yay or nay? Ja, aber die lese ich sowieso nicht. Okay. Also die hängen an der Kette und es wurde auch angepriesen, dass es so ein Mystery-Thriller ist. Und da habe ich mir schon so im Kopf so gedacht, ja, die hat irgendjemand zusammen an die Kette gelegt und die müssen jetzt rausfinden, wie sie da wieder wegkommen. Vielleicht sind die auch, keine Ahnung, wie bei Saw in einem Raum.
Immer ganz schnell jeder in unterschiedliche Richtungen laufen. Ja. Dann reißt die Kette vielleicht durch.
Und das fand ich eigentlich in meinem Kopf eigentlich auch sehr interessant. Ja. Ich habe mir dann auch den ersten Band gekauft.